In der Bibelschule, da wo Merle und ich jetzt seit 2 Jahren leben oder zur Schule gehen, da denke ich manchmal, dass die ganze Welt aus Christen besteht. Unsere Lehrer sind gläubig, unsere Mitschüler sind gläubig, die Mitarbeiter im Büro sind gläubig, der Hausmeister, die Köchin, die Mitarbeiter in der Hauswirtschaft, die FSJler, ja sogar die Handwerker, die von extern kommen und manchmal Reparaturen machen, sind oft gläubig, weil wir da in einer sehr frommen Gegend leben. Und wenn man in dieser Umgebung lebt, dann denkt man manchmal, alle Menschen kennen Jesus. Alle Menschen haben zum Glauben gefunden. Oder ich habe einen guten Freund, der hat eine besondere Vita, also eine besondere Lebensgeschichte. Der ist Kind von Missionaren, ist christlich sozialisiert, ist dann in eine christliche Grundschule gekommen, in eine christliche weiterführende Schule und von dieser christlichen Schule auf die Bibelschule. Und nach der Bibelschule wird er wahrscheinlich an einer christlichen Universität noch seinen Master machen und dann an einer Bibelschule Lehrer werden. Seine Welt ist christlich. Der kennt kaum Menschen, die nicht gläubig sind. Aber die echte Welt, in der wir tatsächlich leben, die außerhalb von irgendwelchen Schulen und Ausbildungsstätten ist, die außerhalb auch von Gemeinde liegt, diese echte Welt, die ist nicht christlich. Christsein liegt gerade nicht im Trend. Kirche liegt nicht im Trend und christliche Politiker liegen auch nicht im Trend. Und deswegen liegen christliche Werte auch nicht im Trend. Es gibt andere Trends. Es gibt den Trend der persönlichen Verwirklichung. Der Trend geht dahin, dass jeder seinen eigenen Maßstab hat. Dass jeder für sich entscheidet, was richtig und falsch ist. Das eigene Ich ist im Trend. Und wir wollen uns heute Morgen die Frage stellen, wie können wir in dieser Welt, in der Christsein nicht im Trend liegt, wie können wir in dieser Welt als Volk Gottes leben? Wie können wir als Gemeinde in Kiel Menschen für Jesus begeistern? Was bedeutet es, als Volk Gottes mutig zu glauben? Gott zu vertrauen? Was brauchen wir in dieser feindlichen Umgebung? Ich habe gedacht, ein Haus ist doch immer so etwas, was Sicherheit ausstrahlt, was Geborgenheit gibt, was irgendwie Festigkeit bringt. Und dieses Haus, das besteht aus verschiedenen Materialien. Und deswegen komme ich zu den Punkten, zu den Dingen, die zu diesem Haus gehören, als der Gliederung für den Predigttext. Schaut mal. Wir brauchen Gottes Liebe als Klebstoff, wir brauchen Gottes Wort als Fundament und wir brauchen Gottes Sohn als Eckstein. Und diese Punkte, die gehen aus dem Textabschnitt hervor, den wir uns heute anschauen. Wir gehen ja gerade durch den 1. Petrusbrief und es ist so spannend, dass der 1. Petrusbrief vor 2000 Jahren eigentlich, wie Joshua das auch eben schon angedeutet hat, in eine sehr, sehr ähnliche Situation spricht, in der wir uns heute befinden. Die Gemeinde damals, die Gemeinden in Kleinasien, die fielen auf, weil sie sich nicht an den religiösen Ritualen der Griechen und Römer beteiligten. Sie waren jetzt nicht irgendwie krass aufständisch oder so, aber haben einfach durch ihren Lebenswandel einen Unterschied gemacht. Und sie trafen sich regelmäßig, um das Abendmahl zu feiern, um Gemeinschaft zu haben, um Gottesdienst zu feiern. Und es gab jetzt da keine direkte staatliche Verfolgung, die irgendwie von oben angeordnet worden wäre, sondern es war eher der gesellschaftliche Druck, der immer weiter zunahm. Dass einfach die Werte der Christen immer weiter sich entfernten von den Werten der Welt, von der Umgebung. Und Petrus schreibt jetzt diesen Brief. Man könnte sagen, er schreibt auch diesen Brief für uns heute und ermutigt, durchzuhalten. Er ermutigt, dran zu bleiben. Und Anhand dieser drei Punkte wollen wir uns heute mal anschauen, wie er das macht. Lasst uns anfangen mit Gottes Liebe als Klebstoff. Von Paulus kennt man das häufig, dass er lange theologische Abhandlungen schreibt und dann irgendwann in die Praxis geht. So ist es zum Beispiel im Römerbrief so. Er schreibt 11 Kapitel über Theologie, über Tatsachen, wie Gott ist, was er tut. Und ab Kapitel 12 fängt es dann an, praktisch zu werden. Der Übertrag passiert dann sozusagen. Aber bei Petrus, und das ist auch mal erfrischend und was anderes, bei Petrus ist das alles ganz eng zusammen. Bei Petrus sind die theologischen Begründungen viel näher an den Aufforderungen. Es geht gut vorwärts, wenn Petrus schreibt. Schaut mal. 1. Petrus 1, Verse 22 bis 23 lese ich mal. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. Denn ihr seid ja von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Ich habe mal grün markiert, was passiert ist. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt. Petrus sagt, ihr habt das Wort Gottes, die Wahrheit, gehört und das hat euren Charakter verändert. Und jetzt steht da, dass ihr zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Es ist etwas passiert, ihr wurdet von Gottes Wort ergriffen, ihr habt euch dem hingegeben, habt Veränderungen erlebt und jetzt könnt ihr lieben. Und das meine ich jetzt, wenn wir direkt danach die Aufforderung lesen. Schaut mal, da sagt Petrus direkt, bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. Er ermutigt und appelliert ganz klar, das, was geschehen ist, das ist richtig gut, aber bleibt bitte jetzt auch dabei. Hört damit nicht auf. Liebt euch mit aufrichtigem Herzen, ohne schlechte Hintergedanken. Petrus sagt, habt euch echt lieb, liebe Geschwister. Und er begründet es direkt im Nachschub. Da schreibt er, denn ihr seid ja von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Leute, das ist wichtig. Das ist die Begründung, warum die aufrichtige Liebe überhaupt möglich ist. Sie mussten von Neuem geboren werden. Das ist der Grund, warum sie das Wort Gottes aufnahmen, warum sie ihren Charakter verändern lassen konnten und warum sie jetzt aufrichtig ihre Geschwister lieben können. Weil sie von Neuem geboren wurden. Im 1. Korintherbrief, da schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Oder Paulus sagt mal im Galaterbrief, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist damit gemeint, wenn es um diese neue Schöpfung geht, diese neue Identität. Denn wisst ihr, Gott hat uns eine neue Identität geschenkt. In seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind getrennt von Gott gewesen. Wir haben nichts in der Hand gehabt, was wir ihm hätten geben können. Wir waren bedürftige Sünder. Und wenn wir ehrlich in uns hineinschauen und in unser Herz gucken, dann wissen wir das auch. Dann wissen wir, dass wir für Gott, dem dreimal Heiligen, niemals genug sind. Und Gott wusste das. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, der für uns am Kreuz gestorben ist, für die Sünde, die wir mit uns tragen. Und damit hat er ein für alle Mal die Schuldfrage geklärt. Und wenn wir annehmen, dass wir Sünder sind und wenn wir annehmen, dass Jesus für uns sterben musste, dann sind wir Gottes Kinder. Und dann lebt Jesus in uns, der Sohn Gottes, dann lebt der Heilige Geist, dann lebt Jesus in uns. Das ist krass. Und das gibt uns eine neue Identität, die uns zu aufrichtiger Liebe überhaupt erst umändert, erst fähig macht. Und wisst ihr, aufrichtige Liebe und Liebe an sich, das hat immer etwas Aktives. Ich habe darüber mal nachgedacht und mir überlegt, ich kann meiner Frau 100-mal am Tag sagen, dass ich sie wirklich sehr liebe. Und ich kann das auch ernst meinen. Und es ist auch nicht schlecht. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn sie das nicht an meinen Taten auch erkennen kann, wenn das nicht auch praktisch wird in unserer Ehe, dann ist das nicht authentisch. Dann glaubt sie mir das nicht. Liebe hat immer etwas mit Taten zu tun. Ich sage, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber sitze auf dem Sofa, wenn meine schwangere Frau die Einkäufe hochtragen muss. Das passt nicht. Ich sage, dass ich sie liebe, höre ihr aber nie richtig zu, wenn sie mir irgendwie von ihrem Tag erzählt. Ich sage, dass ich sie liebe, aber hinter ihrem Rücken rede ich schlecht über sie. Ich sage, dass ich sie liebe, aber ihre Bedürfnisse sind mir eigentlich vollkommen egal. Leute, das müssen wir verstehen. Liebe hat immer etwas mit Taten zu tun und Liebe wird in Taten sichtbar. Das ist authentisch. Und Jesus sagt einmal, dass wir Christen, dass wir, die wir Gemeinde sind, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden. Dass die Liebe, die wir untereinander haben, für andere ein Zeichen ist, dass wir zu Christus gehören. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen so ermutigen, uns untereinander in Taten zu lieben. Ganz konkret, was können wir tun, um untereinander Liebe zu erweisen? Ruf gerne rein, ich wiederhole es, dann hat es auch der Livestream.
Man muss die Konflikte benennen und austragen, sodass Vergebung überhaupt möglich wird.
Ja. Hier wurde gesagt, Konflikte benennen und austragen, darüber sprechen, damit Vergebung möglich ist. Habt ihr noch eine Idee? Wie kann in Gemeinde geschwisterliche Liebe in die Tat umgesetzt werden? Ganz praktisch, dienen mit Anfassen, helfen. Ich habe auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe auch aufgeschrieben, Liebe geht durch den Magen. Einfach mal Leute einladen zum Essen. Das damals schon im Neuen Testament und auch im Alten Testament schon ein ganz wichtiger Wert gewesen, gemeinsam zu essen. Das ist praktische Liebe. Dann, wie Christian gesagt hat, praktische Unterstützung, dienen, mit anpacken, Dinge ausleihen, Dinge ganz ehrlich miteinander besprechen. Dinge wirklich ohne irgendeinen Hintergedanken tun. Kinder betreuen, Lasten abnehmen, ansprechbar sein, mal ehrlich nachfragen, wie geht's dir eigentlich gerade? Wie bist du heute hier in die Gemeinde gekommen? Kann ich für dich beten? Kann ich mit dir irgendwie etwas gemeinsam tragen? Gut voneinander reden, auch wenn die Person nicht dabei ist, wirklich in Liebe voneinander sprechen. Und jetzt haben wir Gottes Liebe als Klebstoff, der uns untereinander als Geschwister verbindet. Und jetzt brauchen wir ein stabiles Fundament, auf dem wir stehen dürfen. Und das ist mein zweiter Punkt. Schaut mal, Gottes Wort als Fundament. Denn alle Menschen sind wie das Gras und ihre ganze Schönheit wie die Blumen auf der Wiese. Das Gras vertrocknet und die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Und genau dieses Wort ist euch als Heilsbotschaft verkündigt worden. Legt also alle Bosheit von euch ab alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdungen. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverwelschten, unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Geschmeckt habt ihr schon, wie gütig der Herr ist. Das Schockierende direkt am Anfang: Wir Menschen sind sterblich. Wir Menschen, wir vergehen, so wie das Gras auf der Wiese. Wie eine Blume, die verwelkt, oder wie das Gras vertrocknet. So sind wir von nicht langer Dauer. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, aber Menschen, die können doch in der Erinnerung weiterleben vielleicht. Wir vergessen diese Menschen einfach nicht und deswegen leben sie ja eigentlich weiter. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal den Namen von dem Vater meines Opas. Überleg selbst mal. Kennst du den Vater deines Opas? Wenn ja, Respekt. Was hat er denn so gemacht? Leute, wir vergehen wie Blumen auf der Wiese. Vielleicht hat er, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht hat der Mann gut seiner Familie vorgestanden. Vielleicht war das ein Top-Typ. Der hat bestimmt im Krieg gekämpft, könnte ich mir vorstellen, in dieser Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat. Und deswegen möchte ich nicht so egoistisch und hoch von mir denken, dass sich irgendwann mal jemand noch an mich erinnert. Weil ich glaube, das wird nicht passieren. Aber Leute, die gute Botschaft folgt. Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Und genau dieses Wort ist euch als Heilsbotschaft verkündigt worden. Du bist geliebt, angenommen, deine Schuld ist bezahlt, deine Beziehung zu Gott ist geklärt, du bist eine neue Schöpfung und das ändert sich nicht. Weil das in Gottes Wort steht, ist das die Wahrheit und diese Wahrheit ist unveränderlich. Wir werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Das ist etwas, was sich nicht ändert. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, wie etwas ewig sein kann. Aber Gottes Wort ist ewig. Das sprengt unseren Verstand. Aber dass wir Gottes Kinder sein dürfen, wenn wir ihn in unser Leben einladen und sagen, Herr, ich bin Sünder, bitte, ich möchte meine Schuld bei dir abladen. Dann sind wir Kinder Gottes. Und diese Wahrheit ist nicht zeitlich begrenzt. Dann dürfen wir ewig leben. Nicht in irgendeiner Erinnerung von irgendjemandem, sondern in Gottes Gegenwart bei ihm. Und aus diesem Aspekt folgt Petrus-Style die Aufforderung. Sind wir jetzt im zweiten Kapitel, Vers 1. Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdungen. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Wie Kleidung sollen wir diese Dinge ablegen. Immer und immer wieder. So wie du jeden Abend deine Klamotten über irgendeinen Stuhl wirfst oder vernünftig in den Schrank einsortierst, so sollen wir immer wieder die Dinge ablegen. Die böse Herzenshaltung, Täuschung, Hinterlist, dass wir anderen was vormachen, also Heuchelei, dass wir neidisch sind auf andere, auf Dinge, die andere haben, dieses Schlechte über andere sprechen, das sollen wir ablegen. Und stattdessen andere Dinge anziehen, nach anderen Dingen verlangen. Schaut mal, Vers 2. Das ist das komplette Gegenteil. Wie Neugeborene, wie ein Baby Muttermilch braucht, so sollen wir nach dem unverfälschten Gotteswort uns ausstrecken. Denn das Wort ist ohne Trug, ohne Hinterlist, ohne zweite Ebene. Gottes Wort ist einfach nur wahr und lebendig und spricht in unsere heutige Zeit. Ich möchte einen Vers hier nicht überspringen, der auf den ersten Blick recht schwierig scheint. Schaut mal, da steht, ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Das hört sich so an, als ob wir Gottes Wort lesen müssen und Stück für Stück immer weiter hineinwachsen in unser Heil, in unsere Rechtfertigung. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wir durch unseren Glauben gerettet sind, nicht durch unsere Taten, damit wir uns nicht noch darauf was einbilden können, sondern allein der Glaube und die Gnade Gottes errettet uns. Aber wie können wir jetzt hier diesen Vers verstehen, wenn da steht, dass wir hineinwachsen müssen in das Heil? Hier geht es vielmehr darum, dass wir stark werden in der Gewissheit unserer Errettung. Es soll ein Glaube entwickelt werden, der sich ganz auf Jesus stützt und darauf vertraut, dass wir eben aus Gnade errettet sind. Es geht nicht darum, dass wir das Heil mehr und mehr bekommen, sondern dass wir die Gewissheit, dass wir das Heil haben, immer mehr bekommen. Und deswegen sollen wir wie ein Baby nach der Milch seiner Mutter verlangt, nach Gottes Wort verlangen. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Lasst uns Bibelleser sein oder werden, wenn wir es noch nicht sind. Im Hauskreis, in der Gemeinde, aber auch zu Hause. Lern mal Bibelverse auswendig, die dir gut gefallen, die dich ermutigen. Klär mal eine Frage, die dich schon länger beschäftigt. Lies mal Texte in einem größeren Zusammenhang. Das macht richtig Freude. Das ist richtig gut. Ganz konkret, lest mal die Geschichte von Josef. Das ist richtig spannend. 1. Mose sind die Kapitel 37 bis 50. 14 Kapitel. Vielleicht dauert das mal eine Stunde oder so. Aber mal einen großen, langen Abschnitt zu lesen, wie Gott damals Geschichte schreibt, das ist richtig gut. Lasst uns Bibelleser sein, die in der Bibel zu Hause sind und die, wenn Fragen da sind, das nicht verstecken und nicht zugeben wollen, dass da irgendwo vielleicht noch eine Lücke ist, sondern einfach ehrlich sein und sagen, das habe ich noch nicht verstanden. Frank, kannst du mir das vielleicht erklären? Oder irgendjemand anders, wenn es Frank nicht beantworten kann, aber das unwahrscheinlich. Schau mal, wir haben jetzt Gottes Liebe als Klebstoff. Wir sind in dem Bild des Hauses, ne? Seid ihr mit mir? Wir haben Gottes Liebe als Klebstoff für die Liebe untereinander. Wir haben Gottes Wort als Fundament. Und jetzt schauen wir uns das Mauerwerk an. Jetzt schauen wir auf den dritten und letzten Gliederungspunkt. Schaut mal. Gottes Sohn als Eckstein. Da lesen wir. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Jesus ist hier der lebendige Stein. Zu ihm sollen wir kommen. Und die Menschen, die haben ihn für unbrauchbar erklärt und gekreuzigt. Das ist wirklich passiert. Die Menschen haben gesagt, das ist ein falscher Prophet. Das ist einer, den können wir hier nicht gebrauchen. Der sorgt nur für Aufruhr und haben ihn gekreuzigt auf Golgatha. Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Für Gott ist es das Kostbarste, was er hatte. Seinen einzigartigen Sohn. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Darum steht auch in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Wir müssen uns auf Christus stützen. Wie sich ein Stein, und das werde ich euch gleich versuchen, noch ein bisschen zu erklären, wie sich ein normaler Stein auf den Eckstein stützt, so dürfen wir uns auf Christus stützen. Denn Glaube, das habe ich mal irgendwie gedacht, das ist so ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen so schwierig geworden ist durch die Übersetzung, aber wenn man ein bisschen schaut, hinter Glaube, da steckt dieser Gedanke des Vertrauens, des Selbstaufgebens und des Stützen auf etwas anderes. Wenn wir Jesus glauben, dann stützen wir uns nicht mehr auf uns selbst und vertrauen nicht auf unsere eigene Kraft, sondern auf Jesus. Und das ist dieser Gedanke des Glaubens, dass wir uns selbst nicht mehr halten, sondern dass wir unseren Halt, unseren Stand in Christus finden. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Ist euch mal aufgefallen? An Jesus stoßen sich die Menschen. Ich habe da echt schon ein paar Mal eine Erfahrung gemacht. Wenn du mit den Menschen über Gott redest, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Besonders bei Muslimen ist es aber ein großes Problem, wenn du auf Jesus zu sprechen kommst. Und auch nicht religiöse Menschen, die können mit Gott noch einiges anfangen und sind dann auch relativ offen, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber wenn du mit Jesus kommst und wenn du damit kommst, dass sie Sünder sind und dass sie ihre Rettung brauchen, dass Jesus kommen musste, dann ist oft Ablehnung. Und dann erfüllt sich genau das, was hier steht. Das ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen. Lass uns diesen Stein mal genauer anschauen. Das hier, der große Stein, ist der Eckstein, wie er in Mauerwerken von Gebäuden eingebaut wird. Der Eckstein ist strukturell gesehen das wichtigste Element eines Mauerwerks. Er gibt Festigkeit, Halt und Ausrichtung. Dieser Stein ist so zentral und so ein geniales Bild für Christus, denn er gibt dem ganzen Bauwerk seine Tragfähigkeit, seine Festigkeit. Halt, Durchhaltevermögen. Und er richtet das ganze Bauwerk in die richtige Richtung aus. Stellt euch mal vor, dieser Eckstein, der ist um 10 Grad, um 5 Grad oder vielleicht nur um 1 Grad anders positioniert. Die ganze Mauer wird in eine andere Richtung laufen, weil sich alles an diesem Eckstein ausrichtet. Und dieser Eckstein, das sagt Jesus von sich selbst, ist Jesus Christus. Und niemand kommt an diesem Eckstein vorbei. Ein Theologe hat mal gesagt, entweder fallen wir über ihn oder wir stützen uns auf ihn. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Entweder erkennen wir Jesus als Eckstein an und stützen uns auf ihn, bekommen von ihm die Ausrichtung für unser Leben, bekommen Halt und Festigkeit oder wir fallen über ihn. Es gibt keine Grauzone, es gibt keinen dazwischen. Entweder oder. lasst uns diesen Eckstein echt nochmal besser kennenlernen. Lies die Evangelien mal und schau mal, wie Jesus ist. Wie er mit Menschen umgeht. Wie er sich verhält. Investiere mal Zeit und schau dir mal Jesus Herz an. Es lohnt sich so dermaßen. Leute, das einzige Mal, wo Jesus über sein eigenes Herz spricht, wisst ihr, was er da sagt? Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Und da sagt Jesus, ich bin freundlich und von Herzen demütig. Was haben wir für einen Herrn? Der sagt, ich bin freundlich und von Herzen demütig. Von Herzen nehme ich mich selbst zurück und stelle andere wichtiger dar. Bin für andere da. Diene andere. Sterbe für andere. Freundlich und von Herzen demütig. Und das ist so etwas, wenn du da tiefer gräbst, du findest nie den Grund. Du kannst immer tiefer und tiefer und tiefer graben, aber du wirst nie an ein Ende kommen, wo du sagst, jetzt weiß ich alles über Jesus. Jetzt ist alles klar. Aber frag doch mal nach der Gemeinde hier, frag doch mal jemanden, was er an Jesus lieb hat, was er besonders schätzt, was er besonders gut findet. Das alles kann uns dabei helfen, diesen Eckstein, auf den wir uns stützen dürfen, besser kennenzulernen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir uns heute Morgen angeschaut haben. Wir sind Gottes Bau in dieser Welt. Wir sind Gottes Gemeinde. Und wir dürfen Gottes Klebstoff haben, um untereinander Liebe auszuleben. Wir dürfen Gottes Wort als Fundament haben, wo wir uns sicher drauf stellen dürfen, was nicht vergänglich ist, so wie unsere Erinnerung, sondern was ewig ist. Und wir dürfen Gottes Sohn als Eckstein haben, auf den wir schauen dürfen, auf den wir uns ausrichten dürfen. Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, wenn ich diese Ausrichtung nicht hätte, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich mich dran orientieren sollte. Ich wüsste das nicht. Und Petrus, als er mit Jesus unterwegs ist, da fragt Jesus ihn mal oder fragt die Jünger, als einige Jesus verlassen haben und nicht mehr mit ihm unterwegs waren, da fragt Jesus, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus antwortet und fragt, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und das müssen wir uns mal bewusst werden. Ja, wohin sollten wir denn sonst gehen? Wenn nicht zu Jesus, wenn nicht zu Gott selbst. Was ist unsere Alternative? Sag mir eine gute Alternative, ich denke drüber nach. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden und werde auch nichts finden. Lasst mich die letzten Verse dieses Abschnitts euch zusprechen. Die Verse 9 und 10 aus Kapitel 2 des ersten Petrusbriefs. Und dann wollen wir zum Ende kommen. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. Gott hat dich erwählt, sein Kind zu sein. Er ist der Bauherr. Er hat die Pläne. Er sitzt im Regiment. Er hat Kontrolle. Und die einzige Frage ist, möchtest du Teil Gottes Baus sein? Möchtest du Teil dieses Volkes sein, des Volkes Gottes? das er sich teuer erkauft hat? Das ist die Frage, mit der ich enden möchte. Bist du Teil von Gottes Volk? Ich bete noch mit uns und wem es möglich ist, der darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir. Herr, wir danken dir, dass dein Wort so aktuell ist, dass es ja einfach in unsere Zeit spricht, wo die Welt um uns her ja zunehmend nicht mehr das glaubt oder nicht mehr die Werte vertritt, die wir vertreten, ja, wo es vielleicht auch schwierig wird für uns Christen. Da wollen wir einfach dankbar sein, dass du uns so Dinge an die Hand gibst, dass wir einfach davon gestärkt werden. Wir beten darum, dass das geschieht, dass wir wachsen in der Liebe untereinander, dass wir uns immer mehr auf dein Wort stützen. Herr, und wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass du unser Eckstein bist, auf den wir uns stützen dürfen, Herr. Das ist so wunderbar und ich bete, dass wir in dieser Gewissheit gestärkt werden, die wir schon deine Kinder sind. Und ich bete auch für die, die noch nicht deine Kinder sind, dass sie eine Entscheidung treffen und sich wirklich ganz auf dich stützen, Herr Jesus. Hab Dank für diesen Morgen. Hab Dank, dass wir jetzt hier noch Gemeinschaft haben dürfen. Amen.